Ich darf euch meinen Freund Stefan vorstellen. Als ich Pastor wurde, war mir klar, dass man als Pastor nicht gut durchs Leben kommt und keine 40 Jahre Dienst überlebt, wenn man nicht pastorale Freunde hat. Und ich habe mir Freunde gesucht, habe Freunde gefunden. Stefan und Arno gehört da noch dazu aus Göppingen. Wir beten einmal die Woche zusammen für unseren Dienst, für unsere Familien, unsere Ehen, für unsere Gemeinden. Stefan weiß also wahrscheinlich mehr über die Skala, als ihr denkt. Und es tut gut, Menschen an der Seite zu haben, die mit einem unterwegs sind und mit einem auch ja durch Phasen gehen, wo es einem vielleicht gut geht und durch Phasen gehen, wo es einem nicht so gut geht. Und Stefan ist so jemand, der das die letzten Jahre mit uns gemacht hat, mit mir gemacht hat. Und als ich ihm erzählt habe, dass ich krank bin, dass mir nicht so gut geht, ist er sofort in die Bresche gesprungen und hat gesagt, ja, hey, ich predige dann an dem Sonntag und übernehme. Danke dir, Stefan. Ich freue mich auf die Predigt. Stefan Uhlig ist gerade dabei, in Fellbach, im Gospelhaus Fellbach, eine neue Gemeinde zu gründen. Wird heute Abend nochmal Gottesdienst in Fellbach haben. Wir freuen uns, dass du trotzdem heute die Doppelschicht übernommen hast und auch hier bei uns predigst. Herzlich willkommen, Stefan.
Dankeschön. Danke, danke. Ich weiß nicht, Gutes über euch, so muss man sagen, sonst wäre ich nicht hier, in aller Freundschaft, aber es ist auch schön, einfach da zu sein, wieder da zu sein, war vor ein paar Jahren schon mal da, haben wir vorher festgestellt, Adventszeit war das, glaube ich, und jetzt wieder rund um Ostern, also ich bin so der feste Prediger hier, aber das mache ich sehr, sehr gern. Ostern letzte Woche gewesen, ich hoffe, ihr hattet ein richtig gutes Wochenende gehabt und wir wollen heute so ein bisschen nochmal so einen anderen Blick auf Ostern wagen oder einfach nehmen. Und vielleicht ist für dich Ostern und überhaupt die ganzen christlichen Feste super bekannt und du kennst die Bibeltexte auswendig und kennst dich richtig gut aus. Vielleicht ist für dich ein bisschen neuer oder noch nicht so ganz bekannt, je nachdem, wo du vielleicht auch stehst mit all dem, was so Glaube und Kirche zu tun hat. Aber richtig gut, dass du hier bist zum Gottesdienst und dass wir gemeinsam einfach diesen Blick wagen können. Ich habe mal zwei Bilder mitgebracht, die kennst du vielleicht auch. Dieses Bild hier. Und die Frage ist immer, wer sieht jetzt eine ältere Frau und wer sieht eine jüngere Frau? Ausgeglichen. Und das ist, man nennt es dann optische Täuschungen, ein Bild, das so beides hat. Und manchmal schaut man hin und denkt, ja ganz klar, alte Frau, ganz klar, junge Frau. Und wenn man dann noch mal so ein bisschen länger drauf schaut oder von einer anderen Sicht oder sich mit jemand unterhält, merkt man, ah, okay, das könnte auch andersrum sein. Zweites Bild, was seht ihr? Wer sieht eine Ente? Und wer sieht den Hasen? Den Kopf. Oder seht ihr was ganz anderes? Vielleicht ist auch noch was Drittes, wie auch immer. So. Gleicher Effekt. Wir schauen etwas an, haben eine Meinung, wissen, was ist. Und wenn wir dann nochmal so einen zweiten Blick drauf wagen, dann merken wir, oh, steckt noch ein bisschen mehr dahinter in dem Bild, wie ich eigentlich dachte. So geht's uns auch, wenn wir ins Kino gehen. Wir schauen alle den gleichen Film und nachher unterhalten wir uns. Und jeder hat es dann doch ein bisschen anders gesehen, gell? Erinnert sich an andere Szenen, man tauscht sich aus und man bekommt so einen zweiten oder dritten Blick. Das geht uns bei Gesprächen so, dass wir Dinge unterschiedlich wahrnehmen. Manchmal geht es uns mit Menschen so. Das ist dann der Punkt, wo wir Menschen auch manchmal auch in Schubladen, positiv oder negativ, hineinstecken und merken, naja, so eine Person, so ein Gespräch, alles ist klar. Und dann braucht es manchmal nochmal so einen zweiten oder dritten Blick, um Dinge nochmal anders wahrzunehmen. Und so geht es uns ehrlich gesagt auch mit all diesen christlichen Dingen, mit all den christlichen Traditionen. Gottesdienst, ja, kenne ich schon. Weihnachten, alter Hut. Ostern kommt ja jedes Jahr. Wie auch immer du das kennst vielleicht in deinem Leben. Aber es ist immer gut, glaube ich, nochmal so einen frischen Blick, so einen neuen Blick, einen zweiten Blick zu wagen, um vielleicht auch die Frage zu stellen, gibt es da noch eine weitere Perspektive zu Ostern? Gibt es da noch einen anderen Blick nach Ostern, auch zum Abschluss dieser kleinen Serie, die ihr hattet jetzt an Ostern? Und wir können vielleicht nochmal zurückschauen. Ich habe so die zwei zentralen Stellen eigentlich einfach mitgebracht rund um Ostern. Karfreitag, diese große Botschaft, alles ist bezahlt. Alles ist bezahlt. Und Ostersonntag, die Botschaft, alles ist möglich. Das ist für mich Ostern. Alles ist bezahlt. Da geht's um einen Fluch, der am Kreuz hängt. Jesus, der ans Kreuz geht als der Sohn Gottes, als der Schuldlose, der da hängt, weil wir Versagen haben. Weil es Dinge in unserem Leben gibt, wo wir mit uns selber schlecht umgehen, wo wir mit anderen Menschen nicht gut umgehen, wo wir mit Gott nicht so umgehen, wie es eigentlich richtig wäre, wie es Gott eigentlich möchte. Dazu müssen wir gar nicht Christen sein oder gläubig sein, um zu merken, dass diese Welt nicht ganz okay ist. Dass es Dinge im Zwischenmenschlichen gibt, die echt schräg sind und dass es irgendwie in uns drin steckt. Und dann dieses Kreuz, der Karfreitag, diese großartige Botschaft, alles bezahlt. Ein Schuldschein ans Kreuz geheftet, weggenommen ist. Du bist frei, du darfst frei sein, erlöst sein. Du bist okay für Gott. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Der Weg ist frei, du darfst zu Gott kommen, weil da jemand bezahlt hat. Was für eine großartige Botschaft. Alles ist bezahlt. Da ist jemand, der am Kreuz für dich stirbt. Da ist jemand, der dich von allem Herzen liebt. Da ist jemand, der gnädig ist. Da ist jemand, der dich gesund machen möchte, der dein Leben gesund machen möchte. Da ist jemand, der sich identifiziert mit dir. Der sagt, dein Leid, deine Krankheit, deine Fragen, dein Schmerz, das ist nicht weit weg von mir, sondern ich kenne das. Ich kenne das noch über die Maßen mehr. Ich bin an deiner Seite. Alles ist bezahlt. Und dann Ostersonntag, der zweite Part von Ostern, alles ist möglich. Dass nicht nur das Kreuz leer ist, sondern dass da auch ein Grab, das habt ihr jetzt hier nicht so wirklich, man könnte ein Loch in die Wand schlagen, um das irgendwie zu symbolisieren. Aber das Grab ist auch leer. Jesus ist wieder auferstanden. Jesus lebt. Das ist dieser Aspekt, da gibt's ein neues Leben. Da gibt's eine Kraft für dein Leben. Da gibt's eine Kraft, die von Gott in dein Leben hineinkommen kann, die Dinge neu macht, die Beziehungen neu machen kann, die Körper, Seele, Geist neu machen kann. Eine Kraft, ein neues Leben, das in dem Leben, nach diesem Leben hineinwirkt. Keine Philosophie, nicht ein toller Gedanke oder sowas, sondern Power. Kraft Gottes. Alles ist möglich. Diese Kraft, die Jesus von den Toten hervorgebracht hat, ist dieselbe Kraft, die in den Menschen lebt, die in Christus sind. Wie du das schön gesagt hast, gerade eben. Evangelium, Ostern, alles ist bezahlt, alles ist möglich. Jetzt habe ich aber nachgeschaut in meiner Bibel, ich hoffe bei euch ist es auch so, in all den vier Evangelien, die Jesus berichtet in der Bibel, keins davon hört mit Ostersonntag auf. Ist immer so ein bisschen am Ende, das stimmt, aber da kommt immer noch so ein bisschen was. Und wenn man die Bibel im Gesamten nimmt, sind diese Evangelien, diese Jesusberichte, diese Jesusbücher, die sind auch nicht am Ende. Die Bibel hört auch nicht mit Ostern auf, sondern die sind so, keine Ahnung, zwei Drittel. Da kommen noch eine ganze Menge davor. Und jemand hat einmal gesagt, eigentlich ist die Bibel auch so zu verstehen. Alles, was vor Jesus geschrieben wurde, das ganze Alte Testament, der ganze erste Teil der Bibel, der läuft eigentlich auf Jesus hin, da wird Jesus läuft auf Jesus hin und dann ist Jesus in dem Zentrum und alles, was danach in der Bibel geschrieben wird, legt Jesus aus in die konkrete Welt hinein. Bringt Jesus in die konkrete Welt hinein. Das ist die Funktion von Ostern. Das ist mein Herzschlag, den ich dir heute weitergeben möchte. Das ist diese andere Wahrnehmung von Ostern. Ostern ist nicht ein Happy End, sondern Ostern ist das Intro. Ostern ist nicht, oh, zum Glück, das war ja schwierig, es gibt mit Höhen und Tiefen, aber zum Glück ist Jesus wieder auferstanden, dann können wir ja fröhlich nach Hause gehen, alles ist gut, zum Glück, puh. Nein, damit fängt etwas erst an. Das ist die Wahrnehmung, die ich dir heute mitgeben möchte, die Perspektive, wozu ich dich oder uns oder mich ermutigen möchte. Kein Evangelium endet mit Ostersonntag. Jedes Evangelium endet damit, dass Jesus als der Auferstandene Menschen begegnet, dass er diese Menschen mit Kraft berührt und dass er diese Menschen beauftragt und aussendet in ihre Welt hinein. Ihn, also Jesus, hineinzubringen in diese Welt und die Menschen, auf die sie treffen, mit Jesus in Kontakt zu bringen und ihnen zu helfen, Nachfolgern von Jesus zu werden. Das ist Ostern. Das ist Ostern. Ostern ist nicht das Happy End. Ostern ist das Intro. Ostern ist auch nicht irgendwie die Endstation, sondern Ostern ist die Startrampe. Ostern ist nicht ein Schlusspunkt, sondern Ostern ist ein Doppelpunkt. Und wir wissen beim Doppelpunkt, danach kommt etwas noch. Eigentlich geht's dann erst richtig los, stimmt's? Ostern ist ein Doppelpunkt. Und das möchte ich ein bisschen darstellen anhand so einer, ja, vielleicht sogar meiner Lieblingsstories, die es so gibt in der Bibel, aus einem dieser Evangelien, und zwar aus dem Johannes-Evangelium, Johannes-Erzählung von Jesus, das letzte Kapitel. Da ist es so, dass Jesus schon auferstanden war und seine engsten Freunde, seine Jünger waren zusammen und Jesus war mal da und dann war mal wieder nicht da und weiß nicht genau, wie viel Zeit er da dazwischen lag, aber irgendwo so ganz wussten sie nicht genau, okay, was passiert jetzt? Wie geht's weiter? Was ist jetzt eigentlich los? Dinge, die sie vielleicht gar nicht glauben konnten auch, obwohl sie schon von ihm gehört haben, was so passiert, aber dann bist du irgendwie da und du weißt auch nicht genau weiter. Und da gab es diesen Leiter dieser ganzen Gruppe, sein Name war Simon Petrus, er war ein Fischer und eines Tages sagte er, hey Leute, also ich gehe wieder zurück, ich gehe an meinen Heimatsee, ich gehe in mein Heimatdorf, ich gehe in meinen Job zurück und ich werd Fische fangen. Und ein paar schließen sich ihm an und sie fahren auf diesen See hinaus die ganze Nacht, sie fangen keine Fische und als sie morgens wieder eintrudeln zurück in den Hafen, ist da ein Mann, den sie ja am Anfang gar nicht erkennen. Und er winkt ihnen zu und sagt, hey, ihr Lieben, habt ihr was gefangen? Wahrscheinlich hat er so einen kleinen Grill schon vorbereitet gehabt und war irgendwie, jetzt, ich bin bereit, geht's los? Und sagt, nein, wir haben nichts gefangen. Und er sagt zu ihnen etwas, sagt, Mensch, werft euer Netz nochmal auf der anderen Seite aus. Und obwohl es nicht so wirklich Sinn macht, weil es schon morgens war und man fischt abends und nicht am Tag, machen sie es tatsächlich und die Netze sind zum Bersten voll, dass sie sie kaum hineinkriegen. Und dann passiert etwas, und ich habe das aus einer sehr modernen Übersetzung rausgenommen, weil mir das so gefallen hat, dann heißt nämlich der, den Jesus immer besonders lieb hatte, der sagte zu Petrus, Mann, hey Mann, das ist doch Jesus. Das fand ich einen coolen Satz. Hey Mann, das ist doch Jesus. Und als Petrus das hörte, zog er sich schnell was über. Er trug bei der Arbeit nur seine Unterhose. Er sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Und ich lieb so diese Leidenschaft von Petrus. Ihm gefällt mir diese Geschichte so. Dieser, wow, Mann, das ist doch Jesus. So, wenn du deine Bibel ein bisschen vorblätterst, dann weißt du, das ist nicht die erste Begegnung, die Petrus hatte mit Jesus. So, da gab es schon mal etwas davor. Aber ich fand es großartig. Hey, da ist doch Jesus. Und dann hält den Kerl nichts mehr. Zieh das an, spring ins Wasser und geh vor. Ich denke mir manchmal, hey, an uns Christen, die da sind, ist es auch unsere Leidenschaft? Hey, das ist doch Jesus. Das ist Gottesdienst. Wir dürfen Jesus begegnen. Wie cool ist das denn? Manchmal mehr und manchmal weniger, oder? Hey, das ist doch Jesus. Und wir sagen, nix wie hin zu ihm. Warum ist es so? Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, aber ihr könnt es auch nachlesen, diese Geschichte oder diese Situation mit diesem Netz, wo sie nichts gefangen haben und Jesus ihnen dann einen Tipp gibt und auf einmal sind die Netze voll, das gab es schon einmal. Und das war in der allerersten oder einer der ersten Begegnungen, die Petrus mit Jesus hatte. Damals war es so, und ihr könnt es nachlesen im Lukasbuch Kapitel 5, dass Jesus einen Ort zum Predigen gesucht hat, weil so viele Leute ihm nachgefolgt sind. Und er geht zu Simon Petrus, der ihn nicht wirklich kennt, vielleicht mal vom Hörensagen oder irgendwie da so als Zuschauer, steigt in sein Boot hinein, um einfach eine größere Plattform zu haben, um zu den Leuten zu sprechen, die am Ufer stehen. Und dann predigt Jesus, Petrus wahrscheinlich beeindruckt, irgendwas weckt es auch in ihm. Und danach sagt Jesus zu ihm, hey, jetzt fahr mal raus, fangt Fische. Und Petrus sagt, oh du, wir haben die ganze Nacht gefangen oder gesucht und nichts gefangen. Und Petrus sagt es, und Jesus sagt zu ihm ähnlich, nee, fahr noch mal raus, nimm eine andere Stelle und probier's mal. Und Petrus macht es, sagt Jesus, du bist ein toller Redner, auf dein Wort hin mache ich das. Und sie tun das und das Schiff ist, die Netze sind knallvoll. Und als Petrus das so steht, merkt er, Jesus ist nicht irgendwie ein guter Sprecher, ein toller Lehrer, irgendeine besondere inspirierende Persönlichkeit, sondern er fällt auf die Knie, er hat Angst. Er sagt, du bist der von Gott kommt. Und dann sagt Jesus zu ihm etwas und das wird ein Satz in seinem Leben. Er sagt zu ihm, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern du wirst Menschen für mich gewinnen. Das ist die Berufungsgeschichte von Petrus, das war ganz, ganz tief drin. Damit hat alles angefangen. Du wirst nicht mehr Fische fischen, du wirst Menschen fischen. Du wirst Menschen für mich gewinnen. Petrus, das ist deine Botschaft, das ist dein Leben, dafür bist du hier. Und jetzt kommt es, einige Zeit später, Johannes 21 wieder, eine ähnliche Story. Wieder leere Netze, wieder Jesus wo er das ja noch nicht weiß, der zu ihm sagt, fahr noch mal raus, probier es noch mal. Wieder tut er das. Wieder sind die Netze zum Bersten voll. Ich weiß nicht, was du in dem Moment gedacht hättest. Und wenn dann noch hier jemand zu dir sagt, das ist doch Jesus. Das kennen wir doch schon. Das gab's doch schon einmal. Weißt du noch? Und Petrus ist, boah, so. Und da will ich hin zu ihm. Jesus wiederholt hier kein Wunder. Jesus vertieft eine Berufung. Jesus wiederholt hier nicht ein Wunder, weil er irgendwie fällt nichts mehr ein und das mit dem Fisch hat ja damals schon gut funktioniert und vielleicht, keine Ahnung, wie ich so. Nein, er vertieft etwas. Er will etwas noch tiefer in Petrus hineinbringen. Das ist der Aspekt auch von Ostern. Ich wünsche, dass es in meinem Leben, in deinem Leben auch passiert, dass Jesus uns etwas vertieft sagen kann. Hey, ich hab dich nicht vergessen, Petrus. Dieser Satz von damals, der ist nichts vorbei. Den bereue ich auch nicht. Das habe ich auch nicht falsch gesagt. Da habe ich dich auch nicht falsch eingeschätzt. Nein, ich bin immer noch da für dich. Ich bin immer noch mit dir. Ich gehe mit dir weiter vorwärts. Ich habe meine Hand nicht weggezogen von deinem Leben. Ich bin mit dir, Petrus. Das war eigentlich die Botschaft. Und das war vor allem für Petrus unglaublich wichtig, weil Petrus hatte, als Jesus ans Kreuz ging, nicht die allerbeste Figur gemacht. Wie alle anderen, die da waren, ehrlich gesagt auch nicht. Aber Petrus hat auch davor großmäulig verkündet, Jesus, wenn alle wegrennen, ich bleib bei dir. Und Petrus sagt zu ihm, mach mal langsam, du wirst dreimal sagen, dass du mich nicht kennst und dann wird ein Hahn krähen. Und genau das passiert in dieser Ostergeschichte, dass Petrus zwar schaut, okay, was passiert jetzt mit Jesus? Er wird gefangen genommen, er wird geschlagen und er wird verhört und all diese Dinge. Aber als Leute zu ihm kommen, sagen, hey, du bist doch auch einer von denen. Du warst doch auch mit Jesus unterwegs. Da ist tatsächlich Petrus, der mehrmals sagt, ich habe mit Jesus nichts zu tun. Und als dann der Hahn tatsächlich kräht und sich die Blicke von Jesus und Petrus treffen, das muss ein furchtbarer Moment gewesen sein. Und Petrus rennt weg, flüchtet aus dieser Szenerie und muss erstmal mit sich klarkommen. Und jetzt kommt Jesus wieder und sagt, Petrus, ich habe dich nicht vergessen. Petrus, auch dein Versagen hindert mich 0% daran, weiter an dich zu glauben. Ich weiß nicht, wer von euch das heute hören muss. Von Jesus sagt, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe mit deinem Leben etwas vor. Das sind Dinge auch in dein Leben schon hineingesprochen worden. Das ist nicht egal. Das ist auch nicht irgendwie ad acta gelegt. Da hat sich vielleicht der Staub draufgesetzt, aber ich bin immer noch da. Ich warte immer noch auf dich. Ich bin immer noch bereit, mit dir durchzustarten. Verstehst du? Jesus vertieft eine Berufung für Petrus und er macht es auch für uns. Und dann macht er es auf eine großartige Art und Weise. Jesus nimmt den Petrus so ein bisschen zur Seite. Es gibt tatsächlich dieses Lagerfeuer. Die anderen Jünger, die grillen den Fisch. Und Petrus und Jesus gehen so ein bisschen zur Seite. Und es entwickelt sich ein ganz intimes Gespräch. Ich freue mich schon, wenn der Chosen das mal verfilmt. Irgendwie in der 6. oder 7. Staffel oder wann immer das kommt. Würde ich super gern mal sehen. Das ist ein ganz, ganz toller Jesus-Moment. So eine 1:1 Begegnung mit Jesus. So schön. Und die beiden reden und Jesus stellt ihm eigentlich 3 Fragen, beziehungsweise hat 3 Botschaften für ihn, so muss man sagen. Und ich glaube, das sind Botschaften, die Jesus dir und mir auch sagen würde, vielleicht sagen möchte auch heute. Die erste Botschaft, die Jesus für Petrus hat, ist diese. Petrus, liebst du mich? Das ist das Allererste und das ist auch das Allerwichtigste. Petrus, was auch immer passiert jetzt, was auch immer du von Ostern mitnimmst, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Wie stehst du zu mir? Wie sehr schlägt dein Herz für mich? Finde ich so eine großartige Botschaft. Es geht nicht um deine Kompetenz. Es geht nicht um deine Erfahrung. Es geht nicht um deine großartigen Stärken und um deine großartigen Schwächen. Es geht nicht um das, was du gut kannst. Es geht nicht darum, wie alt du bist, wie du aussiehst, was du kannst, wo du Versagen hast. Es geht darum, wie sieht's in deinem Herzen aus, wenn es um Jesus geht. Es ist großartig, dass Christen an einen Gott glauben dürfen, der sagt, mir geht's um das Herz. Mir geht's nicht um das Sichtbare, mir geht's um dein Herz. Petrus, wenn dein Herz für mich schlägt, alles ist möglich. Petrus, wenn du mich weiterhin liebst, alles ist möglich. Alles ist möglich. Liebst du mich? Das ist die Kraft vom Kreuz und vom Grab, Vergebung und neues Leben. Jesus ruft den Petrus nicht in den Dienst zuerst zurück, sondern er ruft ihn zu einer Bestimmung. Das ist das, was Jesus tut, was wir immer wieder hören müssen. Unsere allererste Berufung, wenn wir Christen sind, ist, bei Jesus zu sein. An Jesus dran zu sein. Nicht sofort etwas zu tun für ihn, sondern bei ihm zu sein, ihm zu gehören, Zeit mit ihm zu verbringen, unser Herz mit seinem Herzen zu synchronisieren. Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Die zweite Botschaft, die er hat, vor allem als Petrus das dann bejaht ist, weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Und dieses Bild Hirte und Schafe, ich meine, es war berühmt zu der damaligen Zeit. Da gab es viele Schafhirten, viele Hirten. Es ist ein Bild, das dann im Alten Testament immer wieder aufbricht, das im Neuen Testament immer wieder platziert wird. Es ist Jesus selber, der an einer Stelle sagt, ich bin der gute Hirte. Das gibt es viele Hirten, aber ich bin der einzig wahre, der einzige wirklich von Gott her gute Hirte. Ich passe auf meine Schafe. Ich bin bereit, mein Leben zu geben für meine Schafe. Und dann, Christen kennen den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Gott ist mein Hirte. Ich bin ein Schaf in seine Herde. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. All das bedeutet es, wenn Gott dein Leben weidet. Wenn du ein Schaf in seine Herde bist. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du, Gott, bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf. Du salbst mein Haut mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich darf bleiben in deinem Haus, in deiner Gegenwart für immer. Das bedeutet, dass wenn Gott dein Hirte ist, wenn er dich weidet. Hammer, ist großartig. Aber als Jesus von sich erzählt, ich bin der gute Hirte, ich bin das, dann sagt er ein paar Verse weiter, ich hab noch mehr Schafe. Ich habe nicht nur diese 12, die da meine engsten Freunde, meine Nachfolger sind und die vielleicht auch noch drumherum waren. Ich habe noch mehr Schafe aus anderen Stellen, die muss ich auch noch dazu holen. Und ich glaube, als Jesus mit Petrus spricht hier, ruhig eins noch davor, weide meine Schafe, das ist der Punkt, wo Jesus sagt, Ostern ist nicht das Ende, das Happy End, sondern Ostern ist das Intro. Ostern ist nicht ein Schlusspunkt, sondern Ostern ist ein Doppelpunkt. Petrus, weide meine Schafe. Und damit meine ich nicht nur die du und die anderen 10, die da noch da sind und ein paar drumherum, sondern ich meine die Welt. Ich meine die Menschen. Ich bin nicht nur für dich gestorben, Petrus, und nicht nur für die 11, sondern ich bin für die Welt gestorben. Ich bin nicht nur für dich auferstanden oder für die 11 anderen auferstanden, ich bin für die ganze Welt aufgestanden. Weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Kümmere dich um die Menschen, für die ich gestorben und auferstanden bin. Wie viele sind es? Viele. So. Ein paar Milliarden. Bis hin nach Schondorf. Kümmere dich um die Menschen, für die ich gestorben und auferstanden bin. Sammel sie ums Kreuz. Sammel sie ums Grab. Bring sie in Kontakt mit mir. Weide meine Schafe. Kümmere dich um Menschen. Vor allem in diesem Bild der Schafe. Weide meine Schafe, kümmere dich um die Menschen, die auf anderen Wegen abgeirrt sind. Es gibt diese Stelle, kannst du gerne anklicken, Matthäus Kapitel 9. Da war Jesus noch voll im Dienst drin, aber es ist so ein großes Prinzip. Als er die vielen Menschen sah, hat er Mitleid mit ihnen. Und das war nicht eine, keine Ahnung, besonders schlimme Stadt oder wo Jesus da genau war, sondern Jesus, ich glaube, wenn er unsere Stadt heute anschauen würde, wenn er unser Land anschauen würde, ich glaube, das wäre genau derselbe Blick. Er hat Mitleid mit Schondorf, mit Fellbach, mit Winnenden, mit Deutschland. Weil das sind Menschen, die waren erschöpft und hilflos. Und da kommt dasselbe Bild wie Schafe, die keinen Hirten haben. Menschen, die nicht geweidet werden. Menschen, die nicht wissen, dass es da einen guten Hirte gibt. Menschen, die nicht wissen, sagt, wenn Gott mein Hirte ist, dann habe ich alles, was ich tatsächlich brauche. Sie wissen es nicht. Die Ernte ist groß, sagt Jesus. Es sind viele, viele Menschen, die gesammelt werden können in die Schafherde Gottes, um in dem Bild zu bleiben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, es gibt nur wenige Hirten. Darum bitte den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter oder Hirten aussendet, die seine Ernte einbringen. Petrus, weide meine Schafe. Das ist der Blick auf Ostern. Das Kreuz, das Grab ist nicht nur für dich, ist nicht nur für mich, sondern es ist für alle Menschen. Aber in dem Wissen, da gibt es ein leeres Kreuz. Alles ist bezahlt. Nicht nur für mich, sondern für die Welt. Alles ist bezahlt. Da gibt es ein leeres Grab. Alles ist möglich. Da gibt es neues Leben. Da gibt es Kraft Gottes. Da gibt es nichts, was diesen Jesus aufhalten kann. Und wenn er mit uns ist und für uns ist, wer soll dich und uns aufhalten? Wer soll da gegen uns sein? Wo soll da etwas nicht überwunden werden können? Alles ist möglich. Weide meine Schafe. Bring diese Botschaft unter die Menschen. Sammel die Menschen. Sei ein Hirte für Menschen. Vor allem für die, die erschöpft und hilflos sind wie Schafe, die keine Hirten haben. Petrus war kurz davor, in ein Leben zurückzugehen, das jetzt nicht schlecht war. Aber es ist halt so ein bisschen so 0815-Leben gewesen. Es war sein Job, es war seine Heimatstadt, es war sein Heimatberuf. Es war der Ort, wo er sich auskannte. Oh, ich gehe halt fischen. Und Jesus erwischt ihn nochmal und sagt, hey Petrus, bin noch nicht fertig mit dir. Weide meine Schafe. Weide meine Schafe. Wie viele Menschen kennst du, die so in so einem 0815-Leben drinstecken? Das ist nicht despektierlich gemeint. Okay? Aber du merkst, da ist so viel mehr Potenzial. Vielleicht ist die Person, die du siehst, wenn du in den Spiegel schaust, sagst, hey, da ist wieder Jesus, der neu dich ruft. Weil Ostern nicht vorbei ist einfach. In den Feiertagen, Karfreitag, Ostersonntag. Sondern da gibt es auch noch einen Ostermontag, einen Osterdienstag, einen Ostermittwoch und einen Ostersonntag, das ist heute. Und dein ganzes Leben. Und Jesus hier sagt, ey, liebst du mich? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Und er sagt, Jesus, mit dem, was ich habe und kann, ja, mein Herz schlägt für dich. Dann let's go. Weide meine Schafe. Kümmere dich um Menschen, die mich brauchen. Sei ein überfließendes Gefäß. Ich meine, was ist der Auftrag? Weide meine Schafe. Eigentlich sagt Jesus zu ihm, Petrus, mach einfach das mit anderen Menschen, was ich in deinem Leben getan habe. So, was bedeutet das, weide meine Schafe? Gib das, was du von mir bekommen hast, gib es weiter an andere Menschen. Deswegen ist auch die dritte Botschaft, die er sagt, liebst du mich, weide meine Schafe und folge du mir nach. Mach das, was ich auch getan habe. Werde mir ähnlicher. Und das ist die Frage, die ich dir mitgeben möchte. Du sagst, okay, was bedeutet das? Was hat Jesus denn dir getan? Gib es weiter an andere Menschen. Ich weiß nicht, was deine Story ist. Ich weiß nicht, was Jesus in deinem Leben getan hat. Aber da steckt auch eine Berufung drin, das weiterzugeben an andere Menschen. Vielleicht hat Jesus deine Ehe geheilt oder eine Beziehung geheilt. Wie viele Menschen gibt es, die genau das bräuchten? Behalte es nicht für dich. Gib es weiter. Alles ist bezahlt. Alles ist möglich. Vielleicht hat Jesus dich gesund gemacht von irgendetwas, ein Schmerz in dir geheilt, ein körperliches Leiden geheilt. Da gibt es so viele andere Menschen, die das auch bräuchten, die das auch wollen. Und da steckt ein Auftrag drin, dass Gott das vielleicht sogar durch dich anderen möglich machen möchte, weil du sie in Kontakt mit ihm bringst. Folge mir nach. Was ist das, was Jesus dir getan hat? Das ist das, was er auch im Leben von anderen Menschen tun möchte. Und vielleicht sogar durch dich. Karfreitag, alles ist bezahlt. Ostersonntag, alles ist möglich. Aber lasst uns heute diesen Blick nehmen, dass wir auf das Kreuz schauen oder in das Grab schauen und nicht nur dankbar sind, nicht nur begeistert sind, nicht nur staunen darüber, sondern dass wir es auch anschauen und merken, da ist eine Berufung drin für mich. Da ist eine Berufung drin für mich. Da bin ich nicht nur Zuschauer, da bin ich eingeladen, aufs Spielfeld zu kommen. Da bin ich nicht nur Ersatzbank. So. Und da sind andere, die das dann machen. Nein, da ruft Gott mich. Da hat Gott für mich eine Bestimmung. Da hat Gott für mich einen Auftrag. Ich darf die Band nach vorne rufen, ihr dürft gern schon euch ready machen oder untermalen. Wir haben eine Zeit vor uns jetzt, wo wir uns nochmal neu ausrichten wollen, genau auf diesen Jesus. Auf diesen Jesus, der am Kreuz hing, an diesen Jesus, der im Grab lag, diesen Jesus, der auferstanden ist, dieser Jesus, der bezahlt hat und dieser Jesus, der auf der Suche ist nach Menschen. So wie Gott immer schon auf der Suche war nach Menschen. Und seine Augen die ganze Welt anschauen, durchleuchten, weil er auf der Suche ist nach Menschen, die bereit sind. Und vielleicht ist es die Botschaft, die er auch für dich hat. Vielleicht ist das dieser andere Blick, den du nehmen darfst, wenn du an Ostern denkst. Nicht nur, was hat Jesus für mich getan, sondern was möchte Jesus durch mich tun im Leben von anderen Menschen? Wie kann ich anderen Menschen Ostern bringen? Wie kann ich anderen Menschen Ostern bringen? Und vielleicht ist es der Punkt für dich zu überlegen, kann man auch richtig gut im Hauskreis machen, wenn man das möchte. Was bedeutet das für mich, Hirte zu sein für andere Menschen zu weiden? Was bedeutet das für mich als Vater, für mich als Ehemann oder als Ehefrau, als Mutter, als Angestellter oder als Chef, als jemand, der daheim ist, als jemand, der in der Schule ist, jemand, der studiert? Was bedeutet das für mich, wenn ich in einer Kirche aktiv bin, Verantwortung habe, mitarbeite, leite? Wie kann ich Hirte sein für andere Menschen? Weil das ist das, was Ostern freisetzt. Alles ist bezahlt, alles ist möglich. Wie kann ich Menschen weiden mit dieser Kraft und mit diesem Vertrauen? Da ist Vergebung da ist Gnade da ist Gerechtigkeit da ist Kraft da ist neues Leben da. Wir glauben, ihr glaubt das sicherlich auch, der Schlüssel für diese Welt ist die Kirche von Jesus. Die Menschen, die zu ihm gehören, die Jesus darstellen, sichtbar machen in dieser Welt. Wie kann ich Menschen in Kontakt mit Ostern bringen? Ich glaube, es hat ganz viel mit Kirche zu tun. Auch mit der lokalen Kirche. Das ist unser Auftrag, oder? Also Via Movement, Scala Schondorf. Warum sind wir hier? Damit Menschen Ostern erfahren können. Nicht nur, wenn tatsächlich Ostern ist, an Feiertagen, sondern rund um die Uhr. So was immer du tun kannst, um diese Kirche hier zu bauen, zu unterstützen, voranzubringen, diese Bestimmung, ist richtig. Deswegen gründen wir Kirche in Fernweh. Ich glaube, da braucht es nochmal einen Ort mehr, wo Menschen Ostern erfahren können. Weil Ostern nicht ein Schlusspunkt ist, sondern ein Doppelpunkt. Da geht's erst los. Könnt auch eine Gemeinde gründen, alles gut. Aber man kann es auch kleiner machen. Vielleicht kannst du eine Kleingruppe gründen. Vielleicht kannst du in ein Team hineingehen. Vielleicht ist eine Entscheidung, dass du auf den Pastor zugehst, auf die Leitung zugehst, sagst, ich bin da, was kann ich tun, damit diese Kirche mehr in dieser Bestimmung unterwegs ist? Und ich bin mir sicher, da werden großartige Antworten da sein. Vielleicht ist der Bereich, wo du einfach mitarbeitest, wo du hineinspendest, wo du präsent bist, wo du jemanden nächsten Sonntag zum Gottesdienst einlädst. Es baut Kirche. Es baut Kirche. Und Kirche ist der Ort, wo Menschen Hoffnung finden, wo Menschen Errettung von Errettung hören, Jesus begegnen können und Ostern erlebbar wird. Lass uns gemeinsam aufstehen. An diesem Moment würde gern noch mit uns beten. Und möchte ich einfach einladen, auf Gott zu hören. Möchte ich einladen, diesem guten Hirten zu begegnen, der auch dich zu einem Hirte machen möchte. Danke, Jesus, dass du da bist, in diesem Gottesdienst, an diesem Ort. Danke für dein Reden. Danke dafür, dass du immer wieder diese 1-zu-1-Momente suchst mit uns. Und danke, dass wir es zulassen dürfen. Na, ich bete jetzt einfach hier für all die Menschen hier in der Scala, in diesem Gottesdienst. Herr, ob wir schon ganz viel von dir wissen oder ob wir so gar nicht genau wissen, was wir schon von dir wissen oder wo wir stehen mit dir. Jesus, danke, dass du uns begegnen möchtest. Ich bete, dass du tatsächlich durch die Reihen gehst mit einer großartigen Art und Weise. Kein Druck, nicht angstmachend, nicht kontrollierend, sondern einladend, hoffnungsvoll. Führe du Gespräche jetzt mit uns, Heiliger Geist. Ich möchte uns ermutigen, einfach in dieser Zeit, jetzt, wenn wir singen, Gott anbeten, dass wir es zulassen, dass Gott zu uns reden kann, konkret sprechen kann, was er mit deinem Leben vorhat, was Ostern nicht nur für dich bedeutet, sondern was Ostern durch dich im Leben von anderen Menschen bedeuten kann.